Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu Episode 151. Ich glaube, es ist eine so schöne Zahl, die kann man einfach nur nochmal betonen. Herzlich willkommen auch lieber Christian, ich glaube, ich habe dich schon atmen gehört. Bist du
ja,
da?
Garantiert. Also so lange kann ich nicht die Luft anhalten, du kennst mich ja.
Sehr gut. Ja.
Grüßt euch.
Ach. Ja, schön, dass wir wieder zusammen plaudern. Wir sind, glaube ich, gerade beide so ein bisschen, wie soll ich sagen, Starstruck, Shellshocked oder sowas, denn wir haben nämlich das Interview, das wir dann in wenigen Minuten ankündigen werden, haben wir gerade geführt und also ich bin jetzt so, wo ich mir sage, ja, also wenn es mit der Weltherrschaft bei jemanden wird, dann bei unserem Gast.
Das könnte durchaus hinkommen und ich glaube, es wäre nicht die schlechteste Variante, wenn sie das tatsächlich mal angehen sollte. Aber
es wäre zumindest die unterhaltsamste, aber das, so weit sind wir noch nicht.
So weit sind wir noch nicht, genau. Ja, hast du denn sonst irgendwie ein paar interessante Anekdoten zu berichten oder nicht?
Also sagen wir es mal so, ich bin schon wieder urlaubsreif, denn bei mir wird das mit der Weltherrschaft also mal so schnell gar nichts. Ich bin hochgradig genervt von allem Möglichen wieder. Also es sind wirklich so doofe Dinge, die nicht klappen, ja. Also von wegen, also alle Leute, die sagen, KI nimmt uns alle Arbeitsplätze weg oder sowas, mir macht die KI im Moment deutlich mehr Arbeit, als ich ohne KI hätte. Ja. Das ist wirklich, ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine Erleichterung gerade für mich ist, sondern eher eine Verkomplizierung der Dinge. Und außerdem das andere Thema, das ist jetzt mal völlig KI-frei. Ich kümmere mich gerade wieder, also aus Gründen dringendst, um meinen Kirkby-Krimi, der ja im Oktober erscheint, ja. Und den ich vor ein paar Wochen dann sträflich beiseite geschoben habe, nachdem mir hier eine sinnlose Nebenfigur erklärt hat, wie man es nicht macht.
Ich glaub, aber jetzt hast du sie wieder eingefangen, ja?
Nee, ich meine, jetzt bin ich ja an dem Punkt, wo ich dann damals aufgehört habe und mir halt jetzt irgendwie eine schlauere Idee einfallen müsste und ich schreibe halt jetzt einfach, ich mache es einfach so immer wie immer, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann schreibe ich einfach und hoffe, dass irgendwie ein Teil von mir, mein Unterbewusstsein oder whatever, eine göttliche Muse oder ein spirituelles Erweckungserlebnis, also irgendjemand möge dafür zuständig sein, dass er irgendwie Sinn in die Sache reinbringt. Also ich bin wirklich so im Moment so auf dem Prinzip Hoffnung. Also ja. So arbeite ich gerade.
Also ja. Hoffnung ist nie verkehrt. Das, ja. Das ist schon mal klar.
Ja.
Ja. Ja, siehste, ja, also ich kann deine Frustration über so ein Quergrätschen von anderen Figuren ja durchaus nachvollziehen, auch wenn ich das aktuell nicht zu vermelden habe. Allerdings, ja, sollte ich mich jetzt langsam auch mal wieder ein kleines bisschen mit unserem direkten gemeinsamen Projekt beschäftigen. Ja. Ich versuche momentan immer so ein bisschen rechts und links abzubiegen. Ich mir denke, ja, es wird schon irgendwie, aber nein, ich muss ja jetzt noch was bringen. Und eigentlich haben wir ja auch schon mehr oder weniger so ein bisschen festgelegt, in welche Richtung die Szene, das Kapitel jetzt gehen wird. Ja, ich werde das schon hinkriegen. Ja, ich muss ja dann auch langsam mal so ein kleines bisschen was zustande kriegen, weil ich noch nicht so richtig weiß, ob ich eben meine Schreibutensilien in unseren Urlaub mitnehmen kann, beziehungsweise wenn ich es tue, ob ich denn überhaupt dazu kommen werde, weil momentan sieht es danach aus, dass der relativ generalstabsmäßig durchgeplant ist mit lauter schönen Sachen, aber ja, da muss ich dann
was
hinterher
was auch wichtiger
noch,
ist, ganz ehrlich. Also,
ja, manchmal ist es ja dann auch so, dass plötzlich dann eben bei solchen schönen Sachen einem dann der Knoten im Hirn platzt. Ja.
Ja, und dann kann man, weißt du, wenn es ganz hart auf hart kommt, kann man einfach ein Stück Papier und einen Stift nehmen und sich dann Notizen machen. Also
auch das ist, ja, stimmt schon.
Im Zweifel ist das dann immer noch möglich. Es geht notfalls auch ohne den Laptop oder ohne was auch immer wir für ausgefuchste technische Assistenten dann haben, um Schrift zu Papier zu bringen. Ne? Also insofern,
in der
Tat. Locker.
Jetzt, bevor ich es vergesse, mal was ganz anderes. Da du ja inzwischen auf was Streamingdienste angeht, ja auch auf die dunkle Seite der Macht mitgewechselt bist und es ja inzwischen bei manchen modernen Smart-TVs durchaus auch ohne Probleme möglich ist, ohne sich noch so eine Set-Top-Box da, also so ein Apple-TV-Gerät zu besorgen, man ja auch Apple TV Plus abonnieren kann, ist dir bereits aufgefallen, was dort jetzt gerade für eine neue Serie an den Start gegangen ist?
Ja, ich glaube, du spielst auf die Mörderbots an, kann das sein?
Ja. Ich habe mir nämlich gerade eben die letzte aktuelle Folge angeguckt und dachte mir schon wieder, ey Leute, ihr habt das wirklich gut drauf, die Cliffhanger am Ende der jeweiligen Episoden hinzukriegen, und die sind ja momentan auch nicht besonders lang, die Dinger. Jetzt muss ich wieder eine Woche warten.
Lohnt sich's denn? Also ich habe nämlich so ein bisschen ambivalente Sachen drüber gelesen, wo ich Stimmen gehört habe, die sagen, nee, also das ist wirklich totaler Quatsch, die Bücher waren viel besser. Das
also,
hat mich so ein bisschen abgehalten.
Sagen wir mal so, die Leutchen werden garantiert wieder solche Murderbot-Ultras sein, sozusagen. Mhm. Ja, es wird einiges anders gemacht. Aber ich finde die Umsetzung, also das war nämlich etwas, wo ich mir gesagt habe, wie wollen sie denn das hinkriegen? Weil in dieser Geschichte, für den Fall, dass ihr jetzt nicht wisst, worüber wir reden, wir haben mal eine Folge vor, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so gemacht, wo es eben tatsächlich über den ersten Teil dieser Murderbot Diaries ging. Und da könnt ihr gerne mal reinhören. Also es ist letztendlich ja so, dass da alle Menschen und eben auch irgendwelche Constructs, zu denen auch dieser Murderbot gehört, ja, durch so einen Feed, wie es sich nennt, verbunden sind. Also der letztendlich eigentlich irgendwie überall so durch die Gegend geistert und einen mit allem versorgt. Und da dachte ich mir so, wow, wie wollen die denn das irgendwie hinkriegen? Aber ich finde, sie haben das total cool gelöst, weil eben während der Film und die Handlung passiert, dann in diesem, also neben diesem Murderbot-Charakter immer wieder so kleine Head-Up-Displays aufpoppen, und dann wird da eben irgendwie, werden da so Sachen kurz angezeigt. Und ich finde, also sie haben es, das Machbare, echt gut umgesetzt. Ja, weil sie auch so, ich finde ja, es geht in dieser Geschichte tatsächlich auch ja wirklich um diese Interaktion auch zwischen dieser Maschine, die sich ja später immer menschlicher verhält als viele der Menschen in dieser Zeit und so. Es ist total. Ich finde es total cool. Ich sitz eigentlich immer nur irgendwie feixend auf dem Sofa und guck mir das an, auch wenn es ein bisschen anders ist. Aber ich finde es total cool umgesetzt.
Ja, sehr gut. Also ich werde der Sache eine Chance geben. Das klingt jedenfalls cool. Ich habe gerade nachgeguckt, das war Episode 40 vom 9. Februar 2021. Also schon echt lange her. Ja. Jo. Also von wegen vor,
damals
so vor
haben
zwei
wir
Jahren.
Noch im Vorfeld die Themen wesentlich umfangreicher geplant. Huhu.
Oh ja, da waren wir, glaube ich, auch schon ein bisschen. Naja, da haben wir
ein
Buch gelesen.
Ein kleines
Aber,
bisschen hast du
Ja, mein Gott. Ach, das waren noch Zeiten. Christian, ich kann das nicht glauben. Wir haben jetzt bald schon unser 6. Jahr durch.
Ja,
also abgeschlossen.
Stimmt, richtig. Im August ist das dann, wa? Oder
ja,
was?
Jut? Also, so ja, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie hier bald mal 6. Geburtstag oder sowas, den wir feiern müssen. Das ist schon wirklich.
Den werden wir
unfassbar.
Wieder vergessen, ich sag's dir.
Wahrscheinlich, aber ist auch egal.
Ich weiß auch gar nicht, was wir da machen. Naja, gut, soweit sind wir ja noch nicht. Jetzt haben wir beide erstmal Urlaub nochmal.
Also du, ich ich nicht.
Na,
ich
du doch danach Urlaub. Dann irgendwann nicht, gar nicht mehr?
Ich hab erst im September wieder
Urlaub. Ah, okay. Na dann bin ich jetzt derjenige, der der dafür sorgt, dass wir umfangreich vor und neben und hinten dran und sonst was produzieren müssen. Aber ja gut. Irgendwie muss das ja klappen. Wir haben ja nämlich
den Ehrgeiz, liebe Leute, dass wir euch dieses Jahr völlig ohne Pause bedienen. Ne? Es gelingt uns ja nicht immer, aber ich glaube, dieses Jahr könnte es klappen.
Ja, genau. Und da wir ja eben nicht so was Kompliziertes planen, wie die Weltherrschaft zu erringen, wird das sicherlich uns gegeben sein. Und on this happy note könnte ich jetzt fast sagen, wir haben es ja nun schon häufig genug in den letzten 10 Minuten angeteasert. Das Thema Weltherrschaft könnte durchaus ein Thema werden, zumindest was die Medien Landschaft oder wie auch immer, gerade auch was Bücher angeht, anbelangt. Und dafür haben wir uns eine wundertolle Gästin eingeladen, nämlich die liebe Ines Zinzinski. Und ich werde jetzt darauf verzichten, alles aufzuzählen, was sie ohnehin gleich tun wird.
Tut nicht, ja.
Ich habe sie ja als meine persönliche Hörbuchfee kennengelernt, aber sie ist einfach noch so viel mehr. Sie kann einfach noch so viel mehr. Und deswegen, without further ado, drücke ich hier mal auf einen Knopf. So, und da ist sie auch schon. Wir haben uns natürlich schon vorher ihrer Anwesenheit versichert, aber jetzt haben wir sie wirklich am Rohr, die liebe Ines Zinzinski. Ich habe ja vorher schon so ein kleines bisschen was über dich gesagt, aber ich bin mir sicher, das kratzt nicht mal an der Oberfläche. Also stell dich doch bitte gerne nochmal für unsere HörerInnen vor.
Ja, hallo Christian, hallo Karin.
Hallo Ines.
Ich bin Ines, wer bin ich? Ich bin Crowd-Expertin, ich bin digitale Evangelistin, ich bin kreative Macherin. Ich bin seit 40 Jahren im Bereich Marketing, Vertrieb und Crowdfunding unterwegs, beziehungsweise 40 Jahre schaffen es beim Crowdfunding noch nicht ganz. Ich helfe Startups, Künstlerinnen, Kreativen dabei, ihre Projekte zu finanzieren, sichtbar zu machen und bin halt auch eine leidenschaftlich große Netzwerkerin, Ideenmaschine. Ich bin Dozentin für digitale Arbeit, für digitale Finanzierung. Ich habe seit 2019 einen Hörbuchverlag, habe jetzt ein zweites Label damit gegründet für fertige Hörbuchprojekte, um den rein digitalen Markt abzudecken. Habe bald 3 Buchverlage und mache eine Leseplattform für Autoren, damit die von ihren Fans gefunden werden. Versuche jetzt Buchclubs in Deutschland wieder zu aktivieren, zu machen und baue jetzt gerade noch eine Plattform für Vernetzung in der Buchbranche, wo sich Coverdesigner mit Autoren, Korrektorat, Lektorat untereinander austauschen können und halt einfach wieder mehr Miteinander ist als dieses ewige Inselleben. Und versuche das alles irgendwie so ein bisschen auf einen Punkt zu bringen. Mhm. Das neueste Projekt ist dann eine Plattform, wo Agenturen sich bezüglich Filmrechte bei Autoren melden können.
Ach so.
Wo also Autoren vorstellen können und sagen können, hey, hier ist mein Buch, ich habe Bock daraus eine Serie oder einen Film zu machen. Und die Agentur, die ja immer auf der Suche ist, aber immer wieder durchscannen muss, wer ist jetzt eigentlich gerade hip, wer ist nicht hip, denen wird das dann einfach leichter gemacht.
Count me in. Also ich meine, ich bin zwar nicht so wahnsinnig hip, was die wirkliche Bekanntheit angeht, aber da würde ich mich sofort
anmelden. Darum geht es, das ist das Coole, darum geht es Gott sei Dank nicht mehr. Ja, also es geht nicht mehr darum, ob der Autor 129.000 Follower hat oder nur 890. Mhm. Es geht einfach darum, trifft das, was du geschrieben hast, gerade aktuell den Mainstream.
Ja, ja, ja.
Also es ist das, was man auch sehen möchte. Es gibt ja so bestimmte Schwünge, wo ich sag mal, Dark Fantasy, Urban Fantasy, Liebesromane bis hin zu, keine Ahnung, Thriller, Psychothriller. Mhm. Das sind alles immer so bestimmte Themen, die sind gerade hip, die sind gerade in und die werden halt verstärkt gesucht. Aha. Und damit wird auch sie gescannt.
Ja, okay.
Das heißt, wenn ich weiß, Psychothriller ist gerade das Aktuelle oder True Crime ist gerade das Aktuelle, dann gucke ich nach den Autoren, die sowas geschrieben haben. Mhm. Andersrum hat das halt den riesen Vorteil, wenn du dich jetzt bei so einer Agentur bewerben würdest mit deinem Liebesroman,
ja,
würdest du eine Absage kriegen. Wärst frustriert, wärst traurig, würdest dich bei denen auch nie wieder melden. Jetzt
klar.
Haben wir aber in, ich sag mal, 3, 6, 9 Monaten auf einmal festgestellt, Liebesromane läuft wieder wie geschnitten Brot. Mhm. Dann kommen die aber nicht auf die Idee zu sagen, warte mal, da habe ich ja noch jemanden in der Schublade.
Nee,
und
richtig.
Du kommst nicht nochmal auf die Idee, dich bei denen zu melden, ja, weil du sagst, ich habe mir jetzt einmal schon eine Backpfeife kassiert, da muss ich jetzt nicht nochmal hin.
Mhm. Das ist ja eine coole Variante. Also ich muss jetzt gerade so dran denken, dass wenn ich so Lesungen gehalten habe aus unserem, also Karins und meinem Gemeinschaftswerk, diesem Paranormal Cozy Crime, da haben die alle gesagt, oh, da sehe ich schon die Netflix-Serie irgendwie. Kann man das nicht irgendwie mal machen? Meine ich, ja, wenn du den Kontakt hast, dann gerne.
Und, genau, und mit der Plattform gibt es dann halt eben einfach die Möglichkeit. Also 100 Leute können sich anmelden.
Mhm.
Und können halt sagen, hey, hier bin ich.
Cool.
Und die Agenturen können euch dann dementsprechend finden und können halt auch gleich nach Genre filtern, was ist gerade in, was ist gerade nicht in.
Mhm.
Und vielleicht weiß ich noch nicht so richtig, ob es die Software hingibt, dass man eben auch Empfehlungen machen kann, halt eben dieses ins Schaufenster stellen oder so. Muss ich einfach mal schauen. Da sind wir noch so ein bisschen in der Findungsphase.
Also, Christian, halt mal die Pferde ruhig, Christian. Ich möchte auch gerne mal was sagen.
Bitte sag was. Christian soll mir eine Mail schreiben. Der ist beschäftigt.
Ja, Christian soll mal eine Mail schreiben, genau. Aber apropos Mail, also erstens mal habe ich festgestellt, wir hätten dich zur Begrüßung fragen sollen, was du nicht machst. Das wäre einfacher gewesen.
Buchhaltung, Excel-Tabellen programmieren, Fenster putzen.
Ah ja, da kann ich alles unterschreiben. Genau.
Und Sport.
Ah ja, gut, ja, du hältst es mit, mit Winston Churchill, no sports.
Ja, ich habe mal überlegt, ob ich mir einen Personal Trainer anschaffe, bis ich rausgekriegt habe, dass der mich ja persönlich trainiert und nicht für mich trainiert.
Ja, sehr ärgerlich.
Gut. Da habe ich dann gedacht, das ist ja auch ein blödes Prinzip.
Ja, eigentlich schon.
Das möchte ich ja nicht. Ich habe jahrelang als Ordner beim Berlin-Marathon gegenüber vom Kanzleramt gestanden und ich habe nicht ein Gramm abgenommen.
Ja, das ist ja komisch.
Ich dachte, das müsste doch funktionieren, wenn die alle an mir vorbeirennen, dass mein Körper denkt, boah, wir sind in Bewegung.
Ja.
Ne? Super. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
Ja,
also irgendwie ist ein schwieriges Konzept mit den Körpern und der passiven Bewegung oder der, wie soll ich sagen, der angeguckten Bewegung oder sowas.
Ja.
Nee, aber jetzt mal, das sind ja mega spannende Projekte, die du am Start hast. Also ich muss zugeben, ich habe bei deinem Namen, Christian hat gesagt, ja, ich habe mal die Ines gefragt, ob sie zu uns kommen will. Und dann habe ich gesagt, ja klar, Ines kenne ich, Hörbuchmanufaktur. Und dann sagt er, ganz mitleidig. Ja schon, aber halt nicht nur. Und ich hatte ich hatte wirklich keine Ahnung, was du alles so im Köcher hast. Und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele von unserer Zuhörerschaft jetzt schon gesagt haben, Moment, ich mach mal schon wie jetzt hier eine Plattform dafür und wie jetzt Filmrechte und hin und her und sowas. Ich hoffe, dass wir in unsere Shownotes dann irgendwie eine Website oder eine E-Mail-Adresse oder sonst auch was immer einfügen können, damit dich die Menschenmassen dann überrollen können.
Sehr gerne.
Also
eigentlich bin ich gelernte Einzelhandelskauffrau, Fachsparte Foto noch beim guten alten Fotoradio Wegert,
wow,
falls das dem Berliner,
oh ja, doch,
aus
da
dem
war
Westland
ich früher
noch was
auch
sagt.
Also zum Einkaufen.
Genau, und ich war halt eben die Tante dann hinter der Theke und habe dann sehr schnell mitgekriegt, dass ich Fenster einfach anders dekoriere als meine Kollegen. Viel verkaufsintensiver, dass ich immer zugehört habe, was möchte der Kunde haben und nicht, wo kriege ich die meiste Provision mit.
Mhm.
Bin dann Ausbilderin geworden, als dann die Mauer gefallen ist und wir also die ganzen neuen Kollegen von den Konsums gekriegt haben und die eingearbeitet werden mussten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Ich arbeite die alle ein, an Kasse und so weiter und so fort. Das gab es bei denen noch nicht. Mhm. Und mache halt eben auch die ein oder andere Verkaufsschulung mit denen. So, und dann ist ja Wigert, gibt's ja nicht mehr. Mhm. Und dann war halt eben die Frage, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich halt einen Personaltrainer kennengelernt, der konnte halt nur nicht verkaufen.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Dann rufe ich für dich die Leute an und mache für dich die Termine. Und dann hat er halt sehr schnell festgestellt, ach, die kann ja noch mehr, die nehme ich mal mit. Und dann saßen wir halt bei Tesa oder bei Philips in Hamburg.
Aha.
Und haben denen halt Verkaufstrainings und Personaltrainings verkauft.
Ja, sehr geil.
Und so bin ich dann halt, habe ich noch schnell eine Prüfung gemacht, damit, wir sind ja in Deutschland, es muss ja immer alles
im Weg haben. Ja, ganz wichtig.
Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt meinen Verkaufstrainer, habe das dann im Crashkurs irgendwie runtergerissen. Das heißt nicht, dass ich es nicht kann, das heißt einfach nur, ich habe es halt schneller gemacht als andere, weil ich einfach nur den blöden Zettel haben wollte.
Hm. Ja, natürlich.
Ja, und so fing es dann halt an. Und ich war halt immer so ein Hybrid zwischen angestellt, wenn ich keinen Bock mehr hatte und irgendwie Steuern nachzahlen musste. Und dann, wenn ich dann aber lange genug angestellt war und lange genug gesehen habe, was nicht funktioniert oder wie es anders besser funktionieren könnte, du aber nicht in der Position bist, es zu verändern.
Hm. Ja, jedenfalls nicht in diesem Unternehmen. Ja.
Hm. Genau, und dann bin ich wieder in die Selbstständigkeit gegangen und habe gesagt, okay, weil das Problem, was ihr da habt, das ist global, das haben alle anderen auch. Also werden wir halt gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich hatte nicht umsonst mal eine Webadresse, die hieß Ideenmaschine Berlin. Jo. Weil ich sehe halt was und dann fällt mir sofort ein, was man machen könnte. Also als Beispiel, ich habe, ich bin stolze Patin der Kaipiparas im Berliner Zoo. Oh, mit Schild am Käfig. Und,
ach, toll.
Und ich darf auch einen Tag vorbeikommen und darf die füttern und knuddeln. Oh Gott, das sind meine Seelentiere.
Ach, das ist die so toll.
Oder? Keiner versteht, warum ich sage, es sind meine Seelentiere, weil wer mich kennt, denkt, ja, du bist irgendwas über, du bist ja eigentlich eher so, weiß ich nicht, Wüstenrennmaus oder so. Und so viel, wie du vergisst, bist du auch eher so Eichhörnchen. Aber die strahlen halt so viel Ruhe aus. Mhm. Und ich denke dann immer, naja, wenn ich die toll finde, dann strahlt das vielleicht auch. Das ist das gleiche Prinzip, glaube ich, wie mit dem Sport umzugucken.
Also du solltest dich echt mal mit Horst Evers zusammentun. Der hat doch auch schon sehr viel Erfahrung da drin, Rodelgymnastik im Liegen auf der Couch zu machen.
Unbedingt. Und dann habe ich halt mit denen telefoniert und die haben mir halt erzählt, was sie noch so alles vorhaben und was das ungefähr kostet. Und dann habe ich gesagt, okay, das habe ich jetzt gerade nicht auf Tasche als Patin. Hm. Aber habt ihr schon mal über die lange Nacht des Lesens im Zoo nachgedacht? Ich organisiere ein paar Autoren, die setzen mir vor den Lieblingstieren Käfig, Schaukasten, was auch immer. Und dann kommen die ganzen Fans, zahlen Eintritt für den Zoo, vielleicht noch einen kleinen Obolus als Spende. Mhm. Und dann können die da sitzen und können ihren Autoren zuhören.
Das ist ja eine mega Idee.
Ja.
So, und das ist halt meins. Ne?
Ja.
Ich höre was und mir fällt sofort dazu was ein.
Mhm. Und vor allen Dingen, du kriegst das ja auch noch umgesetzt. Das, was ich einfach. Ja.
Super. Na, wie der Zoo halt reagiert, man trägt es in die nächste Besprechung.
Mhm, ja.
Also okay, es ist leider noch nicht, also die lange Nacht der Zootiere-Lesung ist noch nicht, leider noch nicht schlüsselfertig und buchbar.
Genau, aber okay. Ich sag sofort Bescheid, wenn es soweit ist.
Ja, sehr das gut. Wär's doch.
Ich bin sehr flexibel mit den Tieren, ich habe sehr viele Lieblingstiere.
Sehr cool. Also mit den Walen würde das ansonsten eher schwierig werden.
Ja, aber ich gehe auch, also Esel finde ich super, ich finde alles super. Also Tiere kannst mich eigentlich wirklich vor Nacktmullen setze ich mich notfalls hin und lese.
Oh das, schön, die sind auch cool.
Ja, ich finde die, auch total unterschätzt, ehrlich gesagt. Da,
ja.
Man findet auch die Schönheit im Nacktmull, wenn man sie sucht.
Jo.
Wenn man sie sehen will.
Nein, da gab es ja diese, meine Tochter hat die geliebt und ich habe die dann zum Schluss weitergeguckt, als meine Tochter der Meinung war, sie ist zu alt, genau, Kim Possible. Und da gab es ja auch den Nacktmull und der war super schlau und der war super cool.
Rufus, genau.
Ja, richtig. Genau. Ja, aber das sind halt alles so eine Sachen, ich höre halt was und merke halt sofort oder mir fällt sofort was ein, was ich irgendwie verändern kann. und wo ich halt denke, aha, ja, kann man gebrauchen.
Und in der Buchbranche gibt es ja bekanntlicherweise sehr viele Dinge, die veränderungswürdig sind und Verbesserungsbedarf hätten. Also da hast du ja wahrscheinlich auf, naja, für die nächsten drei Leben eigentlich genug zu tun, oder?
Also du hast in der Buchbranche hast du, und das ist ja auch was ich lange Jahre lernen durfte, in der Buchbranche hast du immer zwei. Du hast einmal den Dampfer. Ja, das sind die großen Verlage. Und du weißt, wenn ein Dampfer bremsen muss, dann braucht er ungefähr 3 Tage, bis er steht.
Ja.
Deswegen, wenn du den perfekten Mord machen möchtest, mach eine Kreuzfahrt, komm alleine wieder. Und dann gibt's die Motorboote, das sind die kleinen Verlage. So ein Motorboot frisst aber tierisch Energie und tierisch Sprit.
Okay, ja.
Das heißt, du kannst zwar wie eine Gestörte um den Dampfer rumfliegen, aber das kannst du halt auch nur eine bestimmte Zeit, wenn du keinen Sprit und keine Energie mehr hast, dann nützt dir das alles nichts mehr.
Ja, ja.
Da kann der Dampfer natürlich leise gehen und kann sagen, du, für mir reicht nur 5 Meilen und her. und deswegen ist das immer so ein bisschen, ich habe viele, viele Ideen für die Buchbranche, auch für die Großen, aber die Großen bewegen sich schwer.
Ja, ja, eben.
Und den Kleinen fehlt der Sprit.
Ja, da muss man dann irgendwann mal hoffentlich irgendwie den einen oder anderen finden, der sich Sprit von irgendwoher in genügender Menge besorgen kann, ja. Und Leute hat, die deren Tage wahrscheinlich auch 72 Stunden haben, so wie deine.
Ja, also ich habe mich ja schon, ich musste mich ja nach 21 schon so ein bisschen runterwirtschaften.
Ja, ja.
Es ging ja nicht mehr mit 80-Stunden-Wochen. Ist aber auch nichts, was mir jetzt großartig fehlt, muss ich ehrlich gestehen.
Mhm. Nee, also aus Prinzip 80 Stunden muss ich auch nicht haben, richtig. Wenn es einen Sinn macht, ja.
Genau. Na, das war halt eben anfangs 2013 gab es ja die Hörbuchmanufaktur Berlin.
Mhm.
Aber das habe ich halt eben so aus dem Crowdfunding heraus gemacht. Derzeit hatte ich dann halt eben viele Autoren, die sich halt ihre Hörbücher gecrowdfundet haben. Mhm. Und ich kannte halt durch meine Radiozeit, ich hatte mal eine Zeit lang im Radio gearbeitet, aber nicht als Moderatorin, sondern auch hier wieder im Vertrieb.
Mhm.
Kannte ich halt eben die eine oder andere Stimme, weil ich ja Werbespots produzieren musste für den Kunden.
Mhm.
So, und dann habe ich denen halt gesagt, es kostet so und so viel, musste halt gucken, hier Crowdfunding.
Mhm.
Und dann haben die das gemacht und dann saßen sie halt da. Was mache ich jetzt damit? Ich sage, ja, gehst du halt jetzt zu Audible, Thalia, weiß ich nicht was. Mhm. Ja, die wollen mich alle nicht. Ja, okay, dann machen wir jetzt einen Verlag. Keine Ahnung, wie es geht, aber wir machen
da mache ich immer einen Verlag, wa? Ja, klar.
So, dann habe ich halt einen Verlag gegründet und habe dann gesagt, hier, wir haben. Und dann haben die gesagt, ja, okay, cool. Und das habe ich halt bis 2019 so ein bisschen, ja, lieblos gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ernsthaft? Das also kam mir damals eigentlich auch schon mit relativ Power vor, als wir uns da, das war ja ungefähr so die, na, 18 ja, oder so, ja. Und da genau, dachte ich auch schon, Mensch, da geht ja richtig was los.
Ja, das war alles, was ich in dem Moment mache, mhm, mache ich mit der größtmöglichsten Leidenschaft, mhm, die ich halt habe.
Mhm.
Ich war nur zu dem Zeitpunkt dann noch viel als Dozentin unterwegs in Deutschland.
Ah.
Und konnte mich halt nicht so drum kümmern, wie ich es gerne gehabt hätte.
Okay. Hm.
Oder wie ich es dem Verlag gut getan hätte. Sondern habe ich den Vertrieb gewechselt, mein Distributor.
Hm.
Nie bereut, liebe die, bereue mich. Also ne, der Klassiker, hätte ich die mal viel früher kennengelernt, aber zu dem Zeitpunkt gab es die, glaube ich, noch gar nicht, wie ich angefangen habe.
Hm.
Und 2019 habe ich dann den Erzeuger meiner Tochter nach 22 Jahren rausgekloppt.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, cool, jetzt ist er zu Hause wieder schön, jetzt kannst du eigentlich von zu Hause arbeiten. Du musst
unser
ja gar nicht mehr
Dorf soll schöner werden, alles klar.
Ja, genau. So, das war halt so dieses Jahr, jetzt könnte ich ja auch, jetzt kann ich zu Hause bleiben, ich muss nicht mehr abhauen, der ist jetzt nicht mehr da, also ist hier wieder hübsch. Und habe dann eben, aber auch aufgrund der Tatsache, dass ich mich halt irgendwann auch nicht mehr hören konnte, weil du im Endeffekt gerade als Dozentin oder auch als Beraterin, da erzählst du eigentlich immer ein und dasselbe.
Stimmt schon.
Das ist irgendwie...
Klar, weil die meisten Firmen haben ja das gleiche Problem.
Richtig. So, und dementsprechend habe ich dann gesagt, so, jetzt brauche ich mal eine Pause von mir selbst. Mach doch mal einfach das, was du sowieso eher liebst, das gesprochene Wort. Und dann gab es halt eben die Hörbuchmanufaktur in voller Power. Mhm. Und das ging halt bis 21 gut. Und 21 sind wir dann vom Studio her umgezogen. Ich bin dann von Hallensee zu mir nach Charlottenburg, weil ich dann nach 7 Jahren raus musste. Und dann haben wir noch die Boxen aufgebaut. Dann gab es eine kurze Pause. Und dann habe ich mich so langsam wieder zurückgekämpft. Und gebe jetzt immer noch Gummi. Nur nicht mehr so viel. Also nicht mehr so lange. So. Das klingt irgendwie alles beides falsch. effektiver.
Okay.
Ich gebe effektiver Gummi.
Ah, okay. Sehr gut. Du hast
also, um es jetzt mal hier für Menschen wie mich, also die Hörbuchmanufaktur existiert immer noch und produziert immer noch schöne Hörbücher und für geneigte Kolleginnen und sowas, die können sich immer noch vertrauensvoll an dich wenden und sagen, ich würde gerne, machst du.
Richtig. Also sie können sich immer noch bei uns bewerben. Mhm. Über die Manufakturseite. Mhm. Ich sage aber Fairness halt halber dazu, nächster Produktionsslot wäre November 2026.
Mhm. Ja, ist wie es ist, klar.
Ja. Weil mit 20 Hörbüchern im Monat mehr geht nicht.
Ja, ja.
Und ich mache halt auch, ich mache das auch aus den Umsätzen der vorangehenden Hörbüchern. So, das heißt, ich habe keinen Investor, ich habe keine Verlagsgruppe, kein gar nichts im Hintergrund. Ich habe höchstens meine Bank, die ein bisschen mit mir meckert. Mhm. Aber das haben die umsonst. Weil ich meckere mit denen ja auch nicht, wenn das Geld wieder da ist.
Ja.
Und dementsprechend habe ich einen sehr hohen Output. Und natürlich, durch das der Autor nichts bezahlen muss, weil ich bin ein Hörbuchverlag, ich bin kein Produktionsdienstleister wie andere, kriegt er halt eben nur seine 20%, hat dafür aber keinen Stress. Wir sprechen trotzdem noch die Sprecher ab. Mhm. Im Endeffekt entscheide ich es aber.
Ja. Ja, und das ist ja, ich meine, das ist ja auch die Arbeit eines Verlages. Du sorgst dafür, dass das dann alles so zusammengebastelt ist, dass es hinterher vernünftig distributiert wird, dass die Produktion in Ordnung ist. Und du hast ja auch richtig coole Leute am Start. Ich freue mich ja auch immer wieder, also ich komme immer wieder mal darauf zurück und mir sage, ach, du könntest dir mal wieder eins von deinen Hörbüchern anhören.
Schön.
Ja, so soll es sein.
Und SoundRiver ist halt unser digitaler Vertrieb. Das heißt, wenn du als Autor oder als Autorin einen Sprecher und eine Sprecherin gefunden hast oder von denen halt angeschrieben worden bist, aktuell gibt es ja eine ziemliche Sprecherschwemme in der Akquise. Und du sagst halt, okay, komm, bitte, mach.
Ja.
Aber du wirst halt eben auch von den Großen immer noch nicht genommen. Dann kommst du halt zu uns. Wir haben einen Direktvertrag mit Audible. Du musst also keine Fake-Adresse in den USA angeben, was die Sprecher dir dann sagen werden. Mhm. Weil nicht cool, weil Amazon macht Stichpunkte und wenn die rauskriegen, dass du eine Fake-Adresse hast, dann bist du da durch.
Ja.
Und das macht halt eben einfach SoundRiver. Da haben wir jetzt 200 Autoren, kriegen auch immer so 4-5 Hörbücher im Monat. Die wir dann halt eben mit unseren Produktionen zusammen hochladen und gucken halt nach den gleichen Werbekampagnen, als wenn es unser Baby wäre. Mhm. Also die lasse ich nicht außen vor. Da kriegt der Autor dann 80%. Mhm. Wir behalten 20 und dafür nutzt der halt unser Abrechnungssystem, wo er ganz genau sehen kann, wer was wann wo gekauft hat. Mhm.
Ja, klingt nach einem fairen Deal. Was du als allererstes gesagt hast, als du dich vorgestellt hast, hast du dich als Crowd-Expertin bezeichnet. Mhm. Und ich denke mal, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass dir das total unwichtig ist. Und bei mir sind gleich die Öhrchen hochgegangen. Also Crowdfunding nehme ich an, Kickstarter, die ganzen Plattformen, die es so gibt. Ist es immer noch ein Thema für dich? Also hoffentlich jedenfalls, weil ich hätte da jetzt nämlich ein paar Fragen dazu.
So, alle, die jetzt sagen, oh, das Thema kann ich nicht mehr hören, gehen sich jetzt einen Kaffee holen. Oder schalten sich irgendwelche lustige Werbepause ein. Wir zwei hätten jetzt einen Termin.
Jetzt einen Termin, ja.
Genau. Also ich bin Expertin zum Thema Crowd. Mhm. Das heißt, ich kann dir zu Crowdfunding, ich kann dir zu Crowdinvesting, Ich kann dir zu Sourcing was sagen, ich kann dir zu Crowdwork was sagen. Da saß ich beim Berliner Senat, sondern bei der Bundesregierung. Ich habe damals mit Frau Nahles zusammengesessen und habe ihr das Thema Homeoffice erklärt. Die ist toll. Die ist absolut toll. Du möchtest keine Gewerkschaft sein, weil die kann sie echt auf den Tod nicht ausstehen. Okay. Aber sie ist echt toll. Ich habe das tierisch genossen. Mhm. Das war wirklich einer so von meinen Highlights in meinem Leben. Ich kann ja aber auch was über Crowdmarketing erzählen. Das heißt, wie mache ich meine Leser zu meinen besten Empfehlungsgebern?
Das kann ich genauso. Ich glaube, dass du überhaupt fast alles kannst, außer Buchhaltung und Sport. Aber jetzt mal ein bisschen konkreter, weil also ich folge etlichen englischsprachigen Autorinnen und sowas und für die ist ja gerade Kickstarter ganz, ganz, ganz groß. Da gibt's ja auch wirklich fantastische Crowdfunding-Kampagnen, die in den letzten Jahren gelaufen sind, also auch sehr prominente und sehr hochdotierte. Ich sehe das in Deutschland, das war vor ein paar Jahren, hast du ja erwähnt, da haben sich ganz viele versucht, irgendwie sich ihre Hörbuchproduktionen fanden zu lassen. Die wenigsten hatten Erfolg, von denen, die es probiert haben. Einige haben es geschafft, die anderen dann eher nicht. Und ich habe so den Eindruck, das ist so ein bisschen eingeschlafen für... Ja, dann gut, das würde mich jetzt nämlich wirklich interessieren, weil ich bin ja nicht so ein Early Adopter. Ich überlege die ganze Zeit, weil ich es cool finde und mir denke, ja, ich wüsste ja schon gar nicht, was für ein cooles Projekt ich mir gerne finanzieren lassen wollte und höre immer nur, was die amerikanischen Kollegen so machen. Und denke mir immer, funktioniert das hier in Deutschland? Offensichtlich, ja. Also hau raus.
Also es gibt sogar Buchverlage, die nur ihre Bücher crowdfunden. Mhm. Vom Coverdesign über Lektorat, Korrektorat bis hin zu Merch. Das Ding ist, weil du es gesagt hast, es gibt einige, die sind gescheitert und es gibt andere, die haben funktioniert. Mhm. Jeder, der mit dem Crowdfunding heute anfangen möchte, muss sich bitte einmal die Kampagne angucken, die was geworden ist und einmal die Kampagne angucken, die nichts geworden ist. Und dann wie so eine Art Tabelle gegeneinander legen und gucken, hätte ich die, die erfolgreich geworden ist, hätte ich die unterstützt? Hätte ich die unterstützt, die nichts geworden ist? Denn da fängst du mich schon mal an. Beschreibung, Kommunikation. Was gebe ich meinem Unterstützer mit? Setze ich mich hin und sage, also hör zu, ich bin jetzt hier die Petra, ich will ein Buch schreiben, das kostet alles ganz viel Geld, wissen wir ja alle. Und ich brauche Geld fürs Coverdesign, fürs Lektorat, fürs Korrektorat, für meine Testleserinnen und noch für ein paar Werbeanzeigen. Und du hast die seltene Ehre, mir jetzt dein Geld zu geben. Du guckst jetzt einfach mal, was da jetzt alles, was ich da an Gegenleistung reingepackt habe. Da kriegst du ein Lesezeichen für 5 €, da kannst du das Buch vorbestellen. Und da das ein zweites Band ist, kriegst du das erste Band im Doppelpack. Fertig. Und dann kommt so ein liebloses Video. Petra, die halt in die Kamera guckt und man merkt aus jeder Faser ihres Körpers, ich hasse das gerade, was ich hier mache.
Warum machst du das?
Das ist irgendwie, meine Kinder haben gesagt, ich soll das machen. So, die haben gesagt, ich brauche ein Video. Na toll. So, das heißt, du hast ganz viele Faktoren, die einfach nicht funktionieren, wie zum Beispiel die Gegenleistung. Wenn die Gegenleistung nur ein Lesezeichen und ein Buch sind, sorry, not sorry, dann brauchst du gar nicht erst mit anfangen. Ich möchte was haben, was ich schlimmstenfalls später bei eBay verticken kann. Eine unterschriebene Einkaufstasche von dir oder ein Einkaufsschip mit dem Namen vom Buch. Irgendwas, was nicht viel Geld kostet, was dir aber als Gegenleistung schon wieder Gewinn bringt und einen Imagezusatz. Wenn du Messesachen noch hast, und die hat jeder Autor, wenn er auf einer Messe war, dass er mit irgendwelchen Sachen nach Hause gekommen ist, Quietscheentchen als Deko, Engelsflügel, was auch immer, das kann der da alles reinkloppen. Der Vorteil ist, du musst es erst verschicken, wenn die Summe zusammengekommen ist und wenn es gebucht wurde. Nur weil du jetzt Flügel für 20 € anbietest, heißt es nicht, dass derjenige sich die Flügel holt.
Okay.
Es geht um die kreative Auswahl. Dann geht es auch um die Ansprache. Wenn ich das Gefühl habe, ich finanziere dir gerade dein ganzes Buch, aber ich kriege nichts von den Umsätzen, dann funktioniert das nicht.
Und inwiefern kann man die Leute dann daran, also denen das Gefühl geben, dass sie das kriegen, dass sie da einen Anteil haben?
Indem du zum Beispiel bei den Gegenleistungen einen persönlichen Zugang mit anbietest, wo du sagst, hey, ich habe eine Discord-Plattform oder Twitch oder wie auch immer die Dinger funktionieren. Und da könnt ihr entscheiden, welches Cover wir nehmen. Ihr könnt entscheiden, ob wir Zeichnungen reinmachen oder nicht, ob wir einen Farbschnitt machen oder nicht. Das entscheidet ihr alles. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder bei Crowdmarketing. Das heißt, ich mache meinen Leser zum Empfehlungsgeber. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe bei dem Buch mitgewirkt und ich bin nicht einfach nur irgendwo die Cash-Cow für dich, dann gehe ich doch mit dem Ding raus und sage, Mama, Papa, hier mein Buch. So, da
Ja,
steht
okay.
doch Mia Sanderson drauf. Du bist nicht Mia Sanderson, oder? Nein, aber ich habe daran mitgeschrieben und ich habe 500 Euro gegeben und dafür taucht jetzt der Protagonist auf und der heißt jetzt Peter.
Ja.
Wie mein Papa. So.
Okay.
Also
Und dann ins
weg
Impressum
von diesen.
aufnehmen oder so, ja.
Nee, halt weg von diesen ganzen Danksagungen, sondern hin zu, ey, du hast einen Namen, ich brauche noch einen Namen von den Fieslingen. So, was machen wir Frauen am liebsten? Welchen Namen werden wir nehmen? Kommt einer drauf?
Von
Hören kurz
Ex?
Jeopardy-Musik? Ha!
Jo.
Ne? Die stille Rache der verschmähten Frau.
Ja,
So,
und der Vorteil ist natürlich dadurch, dass ja niemand weiß, von wem diese Sache gekommen ist, weiß ja auch niemand, welcher Ex da gerade ermordet wurde oder so.
natürlich, du schreibst es ja ganz fett hinten rein. Und
Ach
der
so.
Fiesling stammt übrigens von.
Zum Beispiel, das kannst du machen.
Ja, klar.
Das kannst
Also,
du machen.
es ist offensichtlich, wenn ich da so das, was ich jetzt da rausgezogen habe, es geht wie in eigentlich allen Marketingmaßnahmen idealerweise auch um Community. Das
Immer.
ist
Oh,
das, was einfach am besten läuft. Ja.
eigentlich geht es nur um Kommunikation. Auch hier, du kannst mit 50 Followern kannst du eine mega geile Crowdfunding-Kampagne machen. Es geht immer um Interest Media, nie um Social Media. Wir haben alle mal gedacht, boah, das ist, ne, Facebook war Social Media. Wir konnten uns untereinander versetzen, vernetzen. Genauso wie, oh Gott, wie hieß denn diese Schulplattform? Stay Friends.
Oh ja.
Stay Friends auch. Das ist Social Media. Ich kann mich mit anderen vernetzen, ich kann meine Freunde finden, ich kann meine Schulkameraden finden, ich kann schreiben, hey, wie geht's dir? Und so weiter und so fort. Das ist Social Media. Dann kam Instagram. Und Instagram ist Interest Media. Das heißt, da gucke ich nur, was mich interessiert. Aber ich kann sonst ja mit den anderen auch nicht interagieren. Klar kann ich einen Kommentar drunter schreiben, aber das war's dann auch. Du führst nicht wie bei Facebook in Gruppen oder sonst irgendwelche Sachen, führst du da irgendwelche Kommunikation. Genau wie X oder Threads oder Blue Sky. Das ist alles Interest Media. Wobei Blue Sky schon eher so zu Social hin tendiert. TikTok ist noch schlimmer.
Ja,
TikTok
klar.
ist
Da wirst du ja
Interest
nur
Media
berieselt.
hoch 20. Das ist, da klickst du einmal ein Video von irgendjemandem an und dann siehst du den ständig in deiner Timeline. Und das Ding ist, dass du eben wirklich und das ist das Geile an Crowdfunding. Du hast auf einmal Produkttester, Leute, die mit dir zusammen an dem Produkt arbeiten.
Okay.
Du weißt, es ist dann einfach auch was die Leute da draußen haben wollen und nicht, was ich mir einfach in meinem stillen Kämmerlein ohne irgendwelches Feedback ausgedacht habe. Und zum anderen hast du halt ganz viele Menschen, die wirklich losrennen, weil sie dich, deine Kampagne und dein Buch toll finden und für dich Werbung machen. Du wirst nie wieder so ein hohes Werbeaufkommen haben. Unbezahlt. Und fernab von diesem ganzen Blogger-Influencer-Quatsch.
Ja, das ist gut. Ja, die sind ja inzwischen teilweise eben auch so über, ja, weiß ich, überbeschäftigt. Satt will ich es jetzt nicht nennen, aber es ist ja im Zweifelsfall so, dass die auch schon sagen, also wir laufen aufs Burnout zu, weil wir gar nicht wissen, wie wir die ganzen auf den ganzen Hochzeiten, die wir uns da mal aufgemacht haben, irgendwie jetzt noch vernünftig tanzen können. Ja, klar. Also es ist, wenn du die Leute von Beginn an irgendwie mit einbindest, musst du natürlich auch so ein bisschen die Kontrolle darüber abgeben wollen, was dann an bestimmten, also die Sachen, die du zur Diskussion stellst, stehen dann halt einfach zur Diskussion. Damit musst du klarkommen.
Genau.
Ja.
Ja, aber ich glaube, auch hier machen wir uns nichts vor. Die sollen ja nicht das Buch neu schreiben.
Ich wollte gerade
Die
sagen,
sollen wir
außerdem ist
ja auch
es
nicht.
doch. Das ist ja auch nur der Anschein. Also du musst zumindest mal den Anschein ergeben, dass du offen für alles bist. Und es kann ja niemand nachprüfen. Am Ende des Tages kannst du es genauso machen, wie du es machen willst. Aber die Leute
Ja.
werden und dann sagen, ja, und ich habe so viel Input bekommen und ihr seid so geil und das und das und jetzt ist es das rausgekommen und ich knall ihnen genau das Cover hin, das ich schon immer haben wollte. Also jetzt mal böse gesagt, ja, weil theoretisch kann es ja keiner nachprüfen. Also das ist ja einfach auch die Sache, wie man es dort kommuniziert.
Genau. Und meistens ist es aber auch so, wir hatten mal mit dem Crowdsourcing-Verband hatten wir mal, da war ich Vorständin, da hatten wir mal eine große Kampagne mit Manhattan zusammen gemacht. Da ging es um den Lippenstift. Und die User hatten also eine begrenzte Anzahl von Usern, hatten halt die Möglichkeit, sich ihren Lippenstift zusammenzustellen. Und der dann die meisten Stimmen gekriegt hat, der hat es dann auch in den Handel geschafft und war natürlich der Erfolgsschlager.
Weil die
Klar,
Leute
so.
ja alle sowieso schon gesagt haben, das will ich haben. Ja, okay.
So, ne, weil die Mädels natürlich alle, ey, mein Lippenstift ist das hieß nicht mehr, das ist der Lippenstift von Manhattan. Nein, das ist mein Lippenstift. Mein Lippenstift ist jetzt im Regal. So. Und haben sich dann damit filmen lassen und weiß ich nicht was noch alles. Und es war halt einfach echt ein Bombenerfolg. Und wenn du den Menschen das Gefühl gibst, du bist eine von ihnen oder du bist einer von ihnen, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte dich als Autor morgen beim Schrippenholen treffen. Oder du bist Schokoeis und ich bin Schokoeis, na, dann haben wir doch schon mal eine Gemeinsamkeit. Dann verbindet uns das. Und dann gerade im digitalen Bereich, wo soziale Interaktion so gar nicht stattfindet, sind es diese kleinen Verbindungsstücke, die dich als Autor oder als Autorin für mich als Leser, als User wieder sympathisch machen. Und dann folge ich dir ja automatisch.
Naja, gut. Also ich verstehe absolut, was du meinst, aber wenn ich mir jetzt so überlege, ich gehe jetzt einfach zu so einer Crowdfunding-Plattform und sage, so, jetzt stelle ich mir hier mal irgendwie so ein Profil zusammen und ein Projekt ein oder so in der Richtung. Da muss ich ja trotzdem überhaupt erstmal Leute motivieren, da sich das auch nur anzugucken. Egal, ob es jetzt eine gut ist oder schlecht, was ich da an
Genau.
Informationen liefere. Aber
Richtig.
auch da ist es ja, habe ich also so das Gefühl, dass ich da überhaupt keinen zu motiviert kriege, da hinzugehen.
Da kommt dein Newsletter ins Spiel, lieber Christian. Deine
Da kommt
Liste, die
genau.
dich eh gut finden schon.
Genau, da kommt der Newsletter ins Spiel, da kommt schon die Vorabkündigung ins Spiel, zu sagen auf seinen Kanälen, die man bespielt, hey Leute, ich habe hier ein Projekt am Start, ich würde gern Crowdfunding machen, ich brauche mal eure Meinung, habt ihr Ideen, wie ich publik werden kann? Ihr wisst ja, wir haben 6 Monate Zeit, um das zu finanzieren. Die ersten 3 Monate nutzt man oder den ersten Monat nutzt man erstmal, um überhaupt zu gucken, will das überhaupt einer? Auch das ist ein super Produktmesser. Es kann doch wirklich sein, dass das Thema Liebesroman oder das Sachbuchthema, was du dir ausgesucht hast, gerade echt nicht den Zeitgeist trifft. Der Vorteil ist, du weißt es jetzt, bevor du ein teures Coverdesign, ein teures Lektorat, ein teures Korrektorat machst, bevor du wirklich mit Herzblut Werbung dafür machst und dich wunderst, warum reagiert da eigentlich keiner drauf? Du musst Du kannst zwei Leute fragen, du hast unterschiedliche Meinungen. Du kannst drei Leute fragen und wird irgendwie nicht besser. Wenn du aber 20 Leute in einen Raum setzt mit der gleichen Aufgabe, die du den dreien gegeben hast, dann kriegst du eine vernünftige Antwort.
Das Gesetz der großen Zahl, ja.
Schwarmintelligenz.
Also dein Tipp für willige Autorinnen, und zwar egal in welcher Preisklasse, also es gibt ja da wirklich, ich meine, man kann sich ja tatsächlich den ersten Roman finanzieren lassen mit allem drum und dran, oder für etwas fortgeschrittenere irgendwelche Schmuckausgaben mit Farbschnitt und Goldveredelung und hast du nicht gesehen, von irgendwelchen schon Bestseller-Titeln. Also da ist ja im Grunde, ist ja der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Und mit Merch ist das ja so die Sache, das ist ja für Autorinnen schwierig. Ich meine, jeder will es, aber da wird ja dann die KSK gleich ganz schön zickig, weil die sind bei irgendwie Merch-Verkäufen, sind die ja gleich dabei, einen ziemlich schnell rauszukegeln. Aber ich meine, normalerweise hat man ja jetzt auch nicht so Riesenumsätze bei solchen Sachen, aber muss man im Hinterkopf behalten.
Ich sag mal, du hast ja klassischerweise hast du vielleicht schon den Merch noch von der letzten Buchmesse, und in meiner Welt, ich weiß, dass es anders ist, aber das ist das, was in meiner Blase ist. In meiner Blase sind 90% meiner Autoren alle nebenberuflich unterwegs. Die interessiert die KSK so gar nicht.
Tja, da ist kein anders.
Also für mich ist das eine kritische Größe insofern. Also das ist was ich im Hinterkopf haben muss. Und da, wo ich einfach vorsichtig sein muss, weil eben auch mit zum Beispiel mit eigenem Shop und sowas, wenn man sagt, ja, dann Merch wäre ja toll. Also ich meine, mir rennen die Leute, meine Leser, die Bude ein und sagen, sie hätten wahnsinnig gerne hier, was weiß ich, Kirkby, so ist der Name von dem Dorf meiner Hauptserie, hätten sie gerne, was weiß ich, einen Pulli und hätten sie gerne eine Landkarte und hätten sie gerne dieses und jenes, und ich sag ja, tolle Idee, aber muss ich aufpassen.
Ja.
Aber gut, egal. Also man kann ja auch wirklich sehr nah am Buch bleiben, und wenn der Merch sich jetzt auf eben Sachen, wie du sagst, was man für Messen oder sowas auch hat, beschränkt, da ist man ja ohnehin noch auf der sicheren Seite. Das ist ja dann nicht so hochpreisig und nicht sowas was einfach darunter fällt, dass man sagt, okay, jetzt wird's langsam kritisch. Genau. Aber trotz alledem, du empfiehlst den Leuten, macht es, ja?
Ja, weil sonst weißt du nicht, ob es was geworden wäre. Also wie gesagt, erster Step ist, guck dir eine an, die super funktioniert hat, guck dir eine an, die nicht so super funktioniert hat. Ich würde für den deutschsprachigen Raum immer Start Next machen, nicht nur, weil ich von den Anfängen dabei war, sondern einfach, weil die eben auch eine buchaffine Community haben. Die haben auch tolle Berater. Also die werden, du wirst auch nie alleine gelassen. Du hast halt immer einen Berater, den du anschreiben kannst und sagen kannst, hier, da hängt es gerade ein bisschen oder. Dann, wie gesagt, guck, was funktioniert, was funktioniert nicht. Dann guck dir an, was willst du finanziert haben. Und gib den Leuten nicht das Gefühl, dass sie das ganze Buch finanzieren, aber du die Umsätze einsteckst, weil das finden sie uncool. Also ich bringe auf meinen Seminaren, auf meinen Workshops, sage ich den Leuten immer, mein Papa hat immer ein ganz tolles Wort dafür, Fahrtaxi musste ich auch. So. Und mach halt einfach auch ein nettes Video. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich bin jetzt eigentlich gar nicht derjenige, der vor der Kamera steht, herzlichen Glückwunsch, du hast deinen ersten Satz. Indem du dich einfach dahinstellst und sagst, ich bin Gabi, und ganz ehrlich, das Schwierigste, was wir hier gerade haben, ist, dass ich ein Video machen muss. Leute, ich kann super Bücher schreiben. Ich bin da echt super drin. Ich kann mir Figuren ausdenken. Die sind mega. Wenn du irgendwie, wenn du einen Entschuldigungszettel für die Firma brauchst, sag mir Bescheid. Mache ich dir sofort in 5 Sekunden. Aber hier jetzt zu stehen und dir zu erzählen, wo es um, dass ich jetzt dein Geld möchte, das ist jetzt überhaupt nicht mein Ding, ne?
Ja, und das ist schon wieder Storytelling, wo sich die Leute auch erkennen wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Ne, was gibt es für mich sonst noch zu erzählen oder über mich sonst noch zu erzählen? Ich mag Schokoeis, Franzbrötchen und trage gerne rote Schuhe. Reicht das? Oh, noch 2 Minuten, hat er gesagt.
Die Leute zum Lachen bringen ist sicherlich keine schlechte Idee.
Ja, und dann halt irgendwas erzählen, damit du dich selber besser und sicherer fühlst. Ich sag zu meinen Autoren immer, Wir machen ja jetzt auch wieder Sprecherworkshops und wir werden auch Autorenworkshops machen für Lesungen. Und da werden die alle von mir einen verrückten Hut aufsetzen müssen. Mhm. Das tut mir unendlich leid. Und dann werden wir alle mal auf die Straße gehen.
Jo. Okay.
Punkt. Da müssen die alle einmal durch.
Sehr gut.
Weil wenn denen nichts mehr peinlich ist, dann ist denen nichts mehr peinlich.
Mhm. Ganz einfach. Okay. Ich schicke die dann mal mit meinem Hund raus, dann ist ihnen danach auch nichts mehr peinlich.
Ja, perfekt. Der Therapiehund der etwas anderen Sorte.
So ungefähr, genau. Also.
Ja, siehst du, so hast du Scotty bisher auch noch nicht gesehen.
Als nee, das stimmt. Also, als Therapiehund, ja, also das stimmt. Es ist ein sehr guter Ansatz. Ja, also cool. Das finde ich jetzt ein super spannendes Thema. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt mit dieser Crowd-Geschichte komplett falsch abgebogen bin von den Dingen, die du uns eigentlich hättest erzählen wollen, liebe Ines. Also falls dem so ist, hau raus, was dir ganz besonders am Herzen liegt.
Per se. Was liegt mir? Weltfrieden wäre jetzt noch geil, aber komm, wir wollen es nicht übertreiben. Außer Weltfrieden oder so ein wundervoll pink-rosa zartes Kettenmassaker. Aber sonst würde mir jetzt nichts großartig einfallen, was ich dieser Welt da draußen noch zu erzählen hätte.
Jo, also das war auch auf jeden Fall extrem viel Input von Sachen, an die ich jetzt selber vor der Aufnahme überhaupt nicht gedacht hätte. Aber ich kenne dich ja auch nur, ich kannte dich bisher ja auch nur zu dem Teil, den ich bisher erlebt hatte. Und mir hat auch der Rest wunderbar gefallen bisher. Ich bin schon so gespannt auf die ganzen Sachen, die wir möglicherweise noch zusammen an die Rampe stellen. Da habe ich schon richtig Bock drauf.
Definitiv. Aber wie gesagt, da kommen ja noch drei Buchverlage. Den einen haben wir ja schon, Lebensgeschenke-Verlag, der Sachbuchverlag. Mhm. Dann kommt noch ein Verlag für Dark Fantasy, wo es wirklich nur um Dark Fantasy geht.
Was sicherlich nicht schlecht ist, dann wissen die Leute wenigstens, worauf sie sich einlassen damit.
Richtig. Weil auch hier, ne, es wird auch eine Spezialisierung stattfinden. Es wird nicht mehr so dieses, ich schreibe jetzt alles für jeden, sondern es wird schon so ein bisschen spitzer gehen. Musst du halt einfach auch machen, sonst bist du irgendwann im Bauchladen. Und dann gibt es noch einen dritten Buchverlag, bald, spätestens Ende 26. Das wird eine Übernahme sein, aber eine sehr freundliche, sehr fröhliche Übernahme, wenn es denn dazu mehr zu sagen gibt, werde ich das auch tun.
Ja, das sollte man jetzt nicht spoilern, weil das ja auch noch andere Themen im Hintergrund hat, rechtliche oder wie auch immer. Ja, nee, ist klar.
Ach, die Autoren wissen das ja schon.
Naja, gut, okay.
Die Hälfte der Autoren habe ich ja eh schon vertont. Also.
Ja, na, dementsprechend. Gut, dann wissen sie ja genau, auf welche positiven Dinge sie sich ohnehin mit dir einlassen, richtig?
Richtig. Und wir werden in unsere Shownotes irgendwie einen Kontakt reinpacken können, damit sich all die interessierten Menschen, die dich vielleicht zum Thema Crowd, welcher Form auch immer, belästigen wollen, die gerne Autorin in einem deiner Verlage werden möchten, sich für das Thema, ich möchte meinen Stoff verfilmt wissen. Und habe ich was vergessen? Ich bestimmt Hörbuch habe ich vergessen.
Wer möchte noch ein Hörbuch haben? Ja. Wer möchte Lesungen haben?
Genau, das
und
Thema.
Möchte, dass sein Buch in einem Buchclub gelesen wird?
Ja, auch das ist ja, auf jeden Fall eine coole Variante, wenn man dann vielleicht sogar, also wenn es mal in der Nähe halbwegs sein sollte, sogar mal da reinschneiden könnte und sich dann direkt mal live mit den Leuten drüber unterhalten könnte, das wäre auch mal ziemlich cool. Mhm.
Ja, also die Buchclubs sollen halt wirklich so eine Satellitennummer werden. Mhm. Im Idealfall selbst organisiert. Das heißt, wir werden Ambassadors finden, Clubmanager nennen wir sie dann liebevoll, die dann sagen, boah, du, ich habe hier einen kleinen Verein und wir haben mittwochs irgendwie immer nicht so richtig, wissen wir nicht, was wir machen sollen, ist jetzt schon alles durchgebastelt. Dann schicke ich denen halt ein paar Bücher und dann setzen die sich hin, können sich über die Bücher austauschen, können was drüber schreiben, müssen sie nicht. Es ist einfach nur, die Leute wieder so ein bisschen zum Lesen zu bringen. Mhm. In Amerika ist das ja der neue geile Scheiß. Da sitzen 700 Leute im Hyde Park und haben eine Stunde lang ihr Handy aus und ein Buch vor der Nase.
Ja, das wär's doch. Und Handy aus und ein Buch vor der Nase.
Genau. Also es ist, ich merke auch, dass dieser Tipping Point des digitalen Lebens so maximal überzogen jetzt ist, dass die Leute haben Bock, dass was passiert. Ich meine, überleg doch mal, wir haben jetzt in Berlin, jetzt mache ich eine Werbung für andere Leute, ja. Wir haben in Berlin eine Ping-Pong-Halle.
Aha.
Waldemar von, Achtung, der Name ist, oh Gott, der ist so großartig, von der Ping-Pong-Ding-Dong-GmbH.
Okay.
Oder Ding-Dong-Ping-Pong-GmbH. Da bin ich mir jetzt, ich bringe die beiden mal gern durcheinander. Der kommt eigentlich von diesem Einhorn-Kondom.
Mhm.
Und der hat halt in der Markthalle 9 eine Ping-Pong-Platte mal aufgestellt und ein paar Bierzeltgarnituren und die Leute konnten sich zusammensetzen und spielen.
Aha.
Du bist einfach rein und dann hast du dich mit wildfremden Menschen zusammen, Mensch, ärger dich nicht, hingegeben.
Mhm.
Cool.
Oder hast ein völlig neues Spiel aus Afrika oder Ägypten oder sonst irgendwas kennengelernt.
Mhm, schön.
Und die anderen hatten halt was, lernten neue Leute kennen und konnten halt ihre Spiele weiterbringen. Und dadurch, ne, da konntest du halt eben auch Ping-Pong spielen. So. Also Tischtennis.
Mhm.
Und jetzt haben die halt in Berlin eine Halle aufgemacht, wo du halt mehrere Tischtennisplatten hast und dich halt mit deinen Freunden treffen kannst. Und das ist was, das ist halt, das kennen wir noch alle vom Schulhof, von diesen Betondingern, das kennen wir aus den Jugendclubs, aber das gibt's ja alles nicht mehr.
Ja, so richtig. Und also ich weiß, dass hier bei uns um die Ecke tatsächlich schräg gegenüber ist noch so ein kleiner Spielplatz, wo einer Tischtennisplatten ist. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da langlaufe und die da China spielen. Ja, genau. Oder sowas. Das ist super. Ja, ich denke mir, okay, es funktioniert noch. Super, mehr davon.
Richtig. Und das ist halt einfach das, ich sage mal liebevoll, das Verschwommene um dein Handy herum nennt sich Realität. Mhm. Und da müssen wir die Leute, oder da wollen die Leute auch wieder hin. Die Leute wollen sich wieder mehr anfassen, die wollen wieder mehr miteinander unterwegs sein, die wollen sich wieder mehr treffen und sich austauschen und das eben nicht nur im Internet online, sondern wirklich auch face to face. Und ich glaube, dass wenn wir das wieder forcieren, dass die Leute da draußen wieder Kontakt miteinander haben, über ihre Gemeinsamkeiten, Vereine oder was auch immer, dass wir dann auch dieses ganze verschissene Hate-Zeug im Internet nicht mehr haben.
Ja. Stimmt.
Weil keiner würde dem anderen so direkt ins Gesicht sagen, boah, was bist du denn für eine fette Schlampe? Ja. Boah, bist du hässlich? Ey, wirklich, verbrenn dich, du Opfer.
Ja.
Das würde keiner bei Edeka an der Kasse zu dem anderen sagen.
Ja. Das ist ein, wie ich finde, wunderbares Schlusswort, oder?
Absolut.
Habt ihr beide noch irgendwas dazu zu sagen? Also ich glaube, besser kriegen wir es heute nicht mehr hin.
Besser kriegen wir es nicht mehr hin. Ja, liebe Ines, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mach dich bereit für Menschen, die dich einfach alles fragen, außer Sport und Buchhaltung.
Ja, genau. Bitte.
Und da
und ich danke, rockst, danke euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, mir zuzuhören und mit mir zusammen über die Mediengruppe Weltherrschaft zu philosophieren.
Sehr gut.
Es war uns ein Fest. Es war uns ein absolutes Fest.
Und das ist doch schon ein schöner Episodentitel. Nein, jetzt werde ich noch schnell den Episodentitel. Den habe ich jetzt endlich. Ich warte die ganze Zeit, wie ich die Episode nennen kann. Ich werde es jetzt hier, es wird Folge 151 Weltherrschaft lauten.
Genau, Mediengruppe Weltherrschaft.
Weltherrschaft
mit Ines.
Mit Ines, genau.
Und jetzt gibt's noch ein bisschen Rock'n'Roll zum Abschluss. Das kann hier einfach nur richtig sein. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Bleibt uns gewogen und schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein.